Advent, eine Zeit der Vorbereitung. Habt ihr schon mal so eine peinliche Situation erlebt, an der Art, wie ihr das gleiche von mir reden hört, habe ich sowas schon mal erlebt, dass ihr euren Besuch erwartet, so in den Vorbereitungen drin seid und dann verlasst ihr vielleicht den Raum und kommt rein und dann ist er schon da. Und ihr seid vielleicht noch in Jogginghose oder gewisse Sachen sind noch nicht so, wie sie für Besucher sein sollten. Man schafft es gerade noch so, dass die Zimmertür, das sind nicht meine Bilder, bei mir sieht es schlimmer aus, aber die Tür zuzumachen. Wie ist das denn mit Advent als Zeit der Vorbereitung? Advent bedeutet ja Ankunft und sie kommt oft schneller an, als man es erwartet. Plötzlich ist wieder Adventszeit. Eigentlich müssten wir das schon längst wissen, denn ab August sind ja Spekulatius und alle anderen Sachen schon in den Supermärkten. Aber plötzlich ist es da und wir sind herausgefordert, mit den ganzen Traditionen, mit allem, alles auf den Weg zu bringen für eine gute Weihnachtszeit. Und jeder hat ja so ein Bild von Weihnachten im Kopf und darauf wird hingearbeitet. Und dafür ist Advent da, uns auf die Ankunft Jesu vorzubereiten. Aber angenommen, Jesus ist schon angekommen. Mal angenommen, er ist schon da. Und wir müssen ihn nicht erst herbeirufen, sondern er ist schon längst da. Was würde das verändern? Ich empfehle euch da einen ganz tollen Kurzfilm von Adrian Pless, Der Besuch. Humoristisch, herausfordernd und sehr pointiert, wie es ist, wenn Jesus plötzlich da ist, wie man damit umgeht. Der heutige Bibeltext gibt uns eigentlich aus dem Alten Testament einen Blick in eine Zukunft, wo das geschehen wird. Ein berühmter Text für die Advents- und Weihnachtszeit. Und Jesaja schreibt ihm im sogenannten prophetischen Präsens. Also er beschreibt eigentlich eine Zukunft, die noch so weit weg ist. Aber er spricht so, als ob es schon Tatsache ist. Und ich möchte da gerne mit euch hineinschauen und die Frage stellen, wie müsste sich deine Weihnachtszeit ändern, wenn Jesus tatsächlich schon angekommen wäre? Was müsste sich vielleicht auch für dein Leben ändern, wenn wir annehmen, dass Jesus schon da ist, dass das Realität ist, was wir hier gleich lesen werden? Und wir werden uns in drei Schritten diesen Text anschauen. Wir schauen uns zuerst einmal die Dunkelheit an, die Jesaja beschreibt, Gottes Lösung für die Dunkelheit und wie wir Leben im Licht gestalten können. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Gott, du lässt sie laut jubeln. Du schenkst ihnen große Freude und sie freuen sich vor dir, wie man sich bei der Ernte freut. Sie jubeln wie beim Verteilen der Beute. Zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf ihrer Schulter und den Schlagstock der Peiniger. Es ist wie damals, als die Midianiter besiegt wurden. Verbannt wird jeder Stiefel, mit dem die Soldaten dröhnend marschierten. Ins Feuer geworfen wird jeder Mantel, der im Krieg mit Blut getränkt wurde. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt und stärkt er sein Königreich, jetzt und für immer. Der Herr Zebaoth bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Advent ist Gottes Ruf in unsere Dunkelheit hinein. Jesaja spricht hier in eine der dunkelsten Kapiteln der Geschichte des Volkes Israel hinein. Und wir finden hier in diesem Text eine Zuspitzung der ersten 9 Kapitel. Hier ist im Grunde so der Peak, der aufgelöst wird, wo plötzlich diese Dunkelheit, die immer wieder beschrieben wird, die Kritik an dem Volk, die durch ihr Verhalten in einen Zustand gekommen sind, in dem sie wie in einer Dunkelheit herumtappen. Sie haben sich ins Abseits manövriert und sie erleben, wie ihre Nachbarn, ihre Volksbrüder, die anderen 10 Stämme vor vielen Jahren schon erobert wurden, die in Gefangenschaft genommen wurden. Und die Feinde rücken immer, immer näher, so dass nur noch ein kleiner Teil von Israel, dem einst großen Reich unter David, nur noch zu Jerusalem und dem Umland von Judäa verkommen ist. Und wo die Leute hinfliehen, aber wenig zu essen haben, leiden und eigentlich keine Perspektive haben, weil die Feinde von außen kommen und nur noch Druck, Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit herrschen. In diese Situation hinein spricht Jesaja diese Worte. In den Kapiteln davor hat er immer wieder die Kritik ausgesprochen, die Gott an diesem Volk hat. Immer wieder die Kritik ausgesprochen, dass sie mit ihrer Art der Politik, mit der Art, wie sie mit den Schwächsten in ihrer Gesellschaft umgehen, nicht einverstanden ist. Er lehnt ihre Opfer ab. Er sagt im ersten Kapitel, lasst eure nutzlosen Opfer. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihre Gottesdienste gefallen Gott nicht. Die Tragik dieser Situation ist, dass die Leute zwar ihre Rituale feiern, aber nicht wirklich mit Gott rechnen. Sie versuchen eigene Methoden, um zu ihrem Recht zu kommen. Sie manövrieren politisch, sie versuchen irgendwelche Tricks und machen. Und die Dinge, die die Propheten und das, was Gott ihnen durch die Propheten sagt, befolgen sie nicht. Sie gehen eigene Wege, treffen eigene Entscheidungen. Aber eigentlich manövrieren sie sich damit immer mehr ins Abseits. Und in Kapitel 8, einige Verse vor diesem Vers, sagt Jesaja, bedrückt und hungrig durchziehen die Bewohner das Land. Vor lauter Wut über den Hunger verfluchen sie ihren König und ihren Gott. Ob sie sich nach oben wenden oder zur Erde schauen, da ist nichts als Not, Finsternis und bedrückende Dunkelheit. Das ist mal eine Stimmung, die uns Jesaja hier deutlich macht. Und vielleicht könnt ihr so ein Stück weit das emotional nachvollziehen. Dass wenn man Nachrichten heute anschaut, dass man Leid und Dunkelheit immer wieder begegnet und sieht. Und man ohnmächtig ist, ganz egal wo man hinguckt, egal auf welchem Kontinent. Man hatte ja immer den Eindruck, oh, Afrika hat eigentlich die Pandemie ganz gut gehandelt. Ist zwar so weit weg, wir wissen nicht, wie viele Leute gestorben sind, aber ja, und tada, es kommt was Neues. Und wir wissen, wir mit unserem Gesundheitssystem sind mit dieser Virusvariante wahrscheinlich schon überfordert. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, was in einem afrikanischen Land mit den Menschen passiert, die nicht Intensivstationen haben. Tragik, Leid, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und Dunkelheit als Bild dafür, dass man nicht wirklich einen Ausweg sieht. Das erleben wir doch. Gewalt. Menschen versuchen, ihre Interessen mit Gewalt und Macht durchzusetzen. Ungerechtigkeit. Die Schwachen und Wehrlosen haben niemanden, der für sie spricht. Sie werden teilweise sogar noch ausgenutzt. Wie jetzt zum Beispiel an der weißrussischen Grenze. Wie pervers ist das, Menschen, die auf der Suche nach Heimat sind, als politisches Instrument zu missbrauchen, um eigene Ziele zu erreichen. Das sind Schicksale, das sind Menschen, die Hoffnung suchen und dort in der Kälte in Weißrussland an den Grenzen sitzen. Und wir sehen das und es ist dunkel. Kraftlos, perspektivlos. Und dann kommt noch der andere Aspekt der Dunkelheit hinzu. Wir wissen nicht, wie wir mit dieser Dunkelheit umgehen können. Das ist eigentlich das Tragische. Wir haben Leute, die sich immer wieder vorne hinstellen und sagen, so müssen wir es machen, das Konzept. Und ich habe manchmal den Eindruck, die am lautesten rufen, haben am wenigsten den Blick dafür, was Menschen brauchen. Und wir merken immer wieder, wie verschiedenste Strategien scheitern. Und dass Menschen einfach in Hoffnungslosigkeit ihren Blick senken. Und die Menschen versuchen ja ihre Hoffnung heutzutage auf die unterschiedlichsten Dinge zu setzen. Moral. Wenn wir uns nur richtig verhalten, dann. Wenn wir die westlichen Werte befolgen, dann wird es der Welt gut gehen. Wenn wir die Technologie einsetzen, dann. Wenn der freie Markt, der regelt das schon. Interessanter Blick, oder? Der freie Markt, der das regelt. Die Hoffnungen laufen in unterschiedliche Richtungen. Mystiker, Philosophen, Gelehrte, Wissenschaftler sollen Lösungen für das Dunkel in dieser Welt bereitstellen. Wir schaffen das. Wir müssen uns nur zusammenreißen. Wir müssen an einem Strang ziehen. Und diese Spirale der Finsternis dreht sich und dreht sich weiter. Und sie betrifft auch uns als Gemeinde. Dieses Wort, was Jesaja hier spricht, spricht er nicht aus über der Welt. Er spricht es aus über dem Gottesvolk. Er spricht es an Israel, das auserwählte Volk Gottes. Dass die Welt dunkel ist, weil die Menschen nicht von Gott regiert werden wollen, das ist Jesaja absolut klar. Er spricht hier von der Dunkelheit, die über das Volk Gottes gekommen ist. Darum ist die Frage, die ich mir ganz persönlich für mich in der Vorbereitung gestellt habe. Jesus, wo habe ich Dunkelheit in mein Leben hineingelassen? Wo ist die Dunkelheit aus dieser Welt über mich und über mein Leben hineingeschwappt? Wo habe ich mir Strategien und anderes versucht anzueignen und bin dadurch in die Irre gelaufen? Kann es sein, dass du durch die Wirrungen der letzten Jahre und Prägungen auch ein Stück Dunkelheit in dein Leben hineingelassen hast? Das kann Christen geschehen. Und das sage ich nicht, um dich zu beschämen, sondern dir die Chance zu geben, dass Licht hineinkommt. Denn wenn wir uns der Dunkelheit bewusst werden und nach dem Licht rufen, dann sagt Jesaja, es gibt eine Hoffnung. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Aber bevor wir zu dem Licht gehen und diese Spannung zu schnell auflösen, lasst uns bitte noch mal kurz hier bleiben. Bei diesem Punkt. Wo hast du Dunkelheit in dein Leben hineingelassen? In der Klausur haben wir beispielsweise festgestellt, die Art des Umgangs, wie er momentan in der Gesellschaft gelebt wird, wo Andersdenkende abgekanzelt, verurteilt, teilweise sogar beleidigt werden, kommt auch in die Gemeinde. Es geht oft mehr ums Recht haben, als ums Aushalten von Spannungen. Die Wahrheit miteinander diskutieren, aber die Person nicht verdammen. In den Nachrichten hören wir von Impfgegnern, in Facebook-Gruppen oder in Telegram-Gruppen hören wir von Schlafschafen. Da werden die unterschiedlichen Lager beleidigen sich und es entsteht eine Spaltung, die in das Reich Gottes hineinkommt. Machen wir uns doch nichts vor. Diese Spannung erleben wir. Nicht nur in der Bewertung der Pandemie, sondern in anderen Dingen. Und wir fangen oft uns an zu streiten und verlieren dabei den Nächsten aus dem Blick. Und wir verurteilen manchmal die Welt, sprechen über Genderwahn, die Ökoterroristen, die Grünversifften, alles Worte, die ich von Christen gehört habe. Also es ist nicht etwas, wo ich sage, das habe ich in irgendeinem Forum gelesen, von Christen habe ich das gehört. Da wird über Menschen auf diese Art und Weise gesprochen, mit Stempeln gearbeitet. Und da merke ich, wie ich mir das auch manchmal wünschte, dass Gott einfach mal mit dem Hammer draufhaut und Leute zur Besinnung prügelt. Sei es Diktatoren, Unrechtsregime, das, was in Afghanistan geschehen ist, das habe ich mit Schrecken und ich habe gebetet, ich habe gesagt, Jesus, mach doch irgendwas. Hilf den Menschen. An der belarussischen Grenze habe ich mir schon häufiger gewünscht, dass irgendjemand diesem Lukaschenko irgendwie mal einen überbrät. Und ich merke, wie das in mir arbeitet und ich merke, wie ich Teil dieses Systems bin und eigentlich raus muss. Weil wenn wir diese Dunkelheit mit uns das machen lassen, dann kann es sein, dass wir uns daran gewöhnen. Vielleicht hast du damit nicht so das Problem und hast dich da gut abgrenzen können. Aber vielleicht gibt es andere Bereiche, wo du diese Dunkelheit in dein Leben gelassen hast. Dinge, die für die Welt komplett normal sind. Du hast dich ein Stück weit dran gewöhnt. Das Thema Pornografie zum Beispiel. Ist ein Riesenthema unter Männern in unserer Zeit. Auch unter Christen. Die Zahlen sind enorm hoch. Von Männern und mittlerweile auch von vielen Frauen, die abhängig von pornografischen Inhalten sind. Und Menschen gewöhnen sich dran. Es wird normal und es verändert Menschen. Vielleicht ist es nicht Pornografie, vielleicht ist es die Art, wie du über Menschen redest. Wir Frommen nennen es ja Gebetsanliegenaustausch. Ich glaube, die Bibel nennt es anders. Dass wir über andere reden. Vielleicht ist es Unvergebenheit. Gar nicht etwas, was du öffentlich machst. Aber wenn du in den Gemeinderaum kommst, einen Bruder und eine Schwester siehst, die vielleicht etwas gesagt haben und du merkst, da ist ein Stich, da ist etwas und du kannst dieser Person eigentlich nicht begegnen. Vielleicht ist es nicht in der Gemeinde, vielleicht ist es ein Arbeitskollege, ein Nachbar, jemand aus deiner Familie, wo du eigentlich diese Dunkelheit, dass ich muss zu meinem Recht kommen, ich muss mich selbst rechtfertigen, als Lebensmotto etabliert hast. Das Volk Israel hat die Weisungen Gottes dem Buchstaben nach befolgt, aber den Geist völlig außer Acht gelassen. Sie haben Gottesdienste gefeiert. Nur die Menschen, die schwach und arm waren, die spielten keine Rolle. Und deswegen spricht Gott und sagt, Leute, ihr müsst umkehren. Wenn wir uns jetzt diese Dunkelheit anschauen, dann finden wir vielleicht keinen Ausweg. Das Gute ist, wir müssen keinen Ausweg suchen. Und das ist die große Botschaft vom Advent. Das ist die große Botschaft von Weihnachten. Und das ist das Evangelium auch für uns heute. Gottes Ruf in die Dunkelheit ist ein Erlösungsruf. Gott schenkt die Lösung für unsere Dunkelheit. Er greift ein und das macht Jesaja sehr deutlich. Er ist es. Er lässt sie, Gott, du lässt sie jubeln und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich wie jemand über große Ernte. Jetzt ist das Problem, wir haben die Freude über Ernte komplett verloren. Die wenigsten von euch freuen sich noch über Ernte, weil wenn ihr in den Supermarkt geht, ist dort Ernte, die irgendwo anders eingeholt wurde und hingefahren. Aber Erntedank, das ist für uns so ein schönes Fest. Wir denken, oh ja, das ist nett, schön dekoriert, machen noch ein paar Fotos. Aber zu sehen, da ist etwas, wofür wir nichts machen konnten. Wir haben gearbeitet, aber dass das Produkt da ist, haben wir nicht verdient. Das ist da, das ist uns geschenkt worden. Das ist etwas, was von außen zu uns gekommen ist. Und Jesaja benutzt hier verschiedene Bilder, um deutlich zu machen, nicht das Volk sorgt für Lösung. Gott sorgt für Lösung. Er kommt von außen und greift hinein und schenkt eine Lösung für diese verzwickte Situation. Sein Eingreifen befreit sie. Er nimmt dieses Joch, diese Unterdrückung, das sie sich selbst im Grunde aufgelegt haben. Denn die Israeliten haben immer wieder versucht, mit verschiedenen Leuten Bündnisse zu schließen. Aber die Dinge, von denen sie sich Freiheit erhofft haben, wurden ihnen im Grunde zum Joch, also eine Gefangenschaft, aus der sie nicht mehr rauskommen. Ein typisches Bild für Sünde. Alles in dieser Welt, von dem wir uns Freiheit und Erlösung erwarten, wird uns, wenn es aus dieser Welt kommt, in Gefangenschaft bringen. Egal wie gut es wird. Egal wie gut es ist, alle Dinge, alle endlichen Dinge in dieser Welt, die wir zu großen Dingen machen, die uns retten sollen, werden uns binden. Wenn du denkst, oh mein Partner, der liebt mich so sehr, der wird mich retten, wird er nicht. Er wird dir vielleicht gut tun. Aber wenn du dein Heil, deinen Seelenfrieden in eine andere Person setzt, wirst du dich abhängig von dieser Person machen. Wenn du denkst, wenn ich erstmal diesen Job habe, wenn ich erstmal Geld habe, wenn ich erstmal das und das und das habe. Und Gott macht hier deutlich, nein, die Lösung liegt nicht in dieser Welt, sondern nur mein Eingreifen. Und dann kommt das Paradoxe. Die haben immer wieder versucht, Militärbündnisse zu schaffen, um gegen diesen übermächtigen Feind Assyrien irgendwie bestehen zu können. Und dann sagt Gott, wisst ihr, wie meine Lösung aussieht? Ich werde euch befreien, aber eure Stiefel werden verbannt und sogar die Umhänge. Und das ist ja ein schönes rhetorisches Mittel, was Jesaja benutzt. Er sagt, wenn schon die Stiefel und der Umhang von der Kriegsausrüstung für unnötig erklärt werden, was denkt ihr, was mit Schwertern und anderen Kriegsgeräten geschieht? Ihr braucht das nicht. Das ist nicht die Art, wie Gott die Lösung für eure Dunkelheit schafft. Nicht mit Waffen, nicht mit Gewalt, sondern ein Kind. Denn uns wurde ein Kind geboren. Was? Ein Kind. Dir ist schon klar, Jesaja, wie ein Kind aussieht. Das wird nicht das große Volk der Assyrer irgendwie besiegen. Das wird auch nicht die Lösung für unsere Probleme bringen. Ein Kind. Das ist doch wehrlos. Das ist doch schwach. Und Jesaja sagt, aber so wird es kommen. Er wird anfangen zu regieren. Er wird eine Herrschaft bringen, die so anders ist, die so dem Willen Gottes entspricht, dass es etwas verändern wird. Aber es ist mehr als ein menschliches Kind. Gott kommt in diese Welt und er schenkt die Lösung, indem er in unsere Dunkelheit hineintritt und sie von innen verändert. Der Hebräerbriefschreiber sagt, er kennt unsere Versuchung. Er weiß, wie es ist, in dieser Welt der Versuchung zu leben. Und das ist die gute Nachricht für dich. Ganz gleich, wie deine Dunkelheit aussieht. Es gibt eine Lösung dafür. Es gibt eine Lösung für die Dunkelheit, mit der du dich herumschlägst. Gott hat eine Lösung geschaffen. Er ist in diese Dunkelheit gekommen, um für dich Erlösung zu bringen. Auf seine Art. Er bietet dir auch ein Joch an. Aber es ist nicht ein Joch von einem, der dich ausnutzt, um seinen Willen zu bekommen, sondern es ist das Joch eines Menschen, der deine Sünde auf sich genommen hat, damit du leben kannst. Der deine Dunkelheit auf sich genommen hat, ein sanftes Joch. Und durch dieses Joch bringt er dir bei, wie man leben kann. Er hat eine Lösung für unsere Dunkelheit. Der ehemalige tschechische Präsident Václav Havel war Dichter, der hat das einmal sehr schön gesagt. Die Jagd nach Wohlstand wird den Menschen nicht helfen, sich zu retten. Auch nicht die Demokratie allein. Was wir brauchen, ist die Hinwendung und die Suche nach Gott. Kein Christ, kein Kirchenvater. Ein Mann, der eine Republik regiert hat, hat irgendwann gesagt, es gibt Dinge, die können wir Menschen nicht schaffen. egal wie fortgeschritten wir sind, gegen den größten Feind des Menschen schaffen wir es nicht zu bestehen. Aber Gott hat es geschafft, indem er in diese Dunkelheit hineinkam. Er kommt hinein und Jesaja verwendet hier ganz besondere Namen. Er benutzt Thronnamen für Könige, was in Israel typisch war. Aber diese Namen wurden niemals einem König verliehen, weil sie zu sehr an Gott erinnern. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, ewiger Vater, der Friedefürst. Das sind Thronnamen, die typisch waren für Könige, um deutlich zu machen, auf diese Art und Weise wird er regieren. Allein wenn ich diese Namen aufdröseln würde, bräuchte ich eine extra Predigt. Das, was ich deutlich machen will, der König, der gekommen ist in diesem Kind, der hat alles, was du brauchst, um diese Dunkelheit in deinem Leben zu besiegen. Das, was wir machen müssen, ist aufzuhören, unsere eigenen Wege zu gehen und versuchen, unsere Lösung zu finden. Wir müssen uns unter sein Joch stellen, uns von ihm leiten lassen, uns seinen Lösungen anvertrauen und Buße tun. Buße ist ja so ein Wort, was nicht so ganz beliebt ist. Also es bedeutet nicht nur zu bekennen, sondern umzukehren und einen anderen Weg zu gehen. Vielleicht ist es Zeit, dass wir auch als Gemeinden mal innehalten und sagen, Gott, wo müssen wir Buße tun? Wo müssen wir umkehren? Einen neuen Weg gehen, vielleicht mal deinen Weg gehen. Wir haben die letzten Jahre ganz viel darüber getrauert, was wir alles verloren haben. Und wir haben viel verloren, wir mussten viel aufgeben. Aber vielleicht gibt es Dinge, die gut sind, dass wir sie verloren haben. Weil Gott uns eigentlich etwas anderes geben wollte, weil er uns neue Wege lehren wollte. Versteht mich richtig, es geht nicht nur darum, sich hinzusetzen und zu beten und zu hoffen, dass alles sich regelt. Es ist hier deutlich, dass Jesaja macht, dass sowohl das geistliche Problem als auch das Eingreifen und das aktive Handeln beides wichtig ist. Der König sitzt ja nicht nur auf dem Thron und vergibt hier Sünden, er regiert. Er schafft etwas. Aber wir müssen anfangen, neu über unsere Dunkelheit zu reden, statt uns über die Dunkelheit in dieser Welt zu beschweren. Wir als die Kinder des Lichts müssen neu das Licht ankommen lassen. Die gute Nachricht ist, er ist angekommen. Er ist angekommen vor 2000 Jahren. Er ist da. Durch seinen Geist. Er ist hier gegenwärtig und er ist da, wenn du wieder gehst. Wenn du mit ihm lebst und ihn eingeladen hast, dann wird er dich nicht verlassen. Die Frage ist, lebst du so, als wäre er da? Kinder sind da manchmal sehr viel einfacher in ihrem Denken. Einer unserer Jungs hat letztens einen Platz extra freigelassen am Tisch, weil er sagt, vielleicht will Jesus ja doch zu Besuch kommen. Und da habe ich ihm gesagt, du, wir haben doch mal über den Heiligen Geist die Bibel geschrieben. Ach stimmt, ja, dann ist er da, dann darf Jesus da sitzen. Das war für ihn ganz klar. Oder ein anderer Mal sage ich, hast du denn Angst jetzt in den Kindergarten zu gehen? Nö, warum? Ich gehe ja nicht alleine. Und ich dachte, warte mal, über wen redet er? Dein Bruder ist aber in der anderen Gruppe. Nee, ja, aber Jesus ist ja da. Und ich stehe da und denke mir, Jesus, diesen Glauben hätte ich gerne. So ganz einfach. Ja, du bist ja da. Du bist angekommen. Verzeih mir, dass ich eigene Wege gehe. Wie kriegen wir das denn hin? Lasst uns neu uns von Gott zeigen, wie es geht, als Kinder des Lichts zu leben. Uns von ihm regieren zu lassen. Uns nicht dem Denken und den Methoden dieser Welt anzupassen. Nicht andere verurteilen. Lasst uns so handeln, dass Menschen an der Art, wie wir miteinander in Liebe umgehen, erkennen, wer Jesus ist. Lasst uns durch Vergebung glänzen, nicht durch Vorwürfe. Lasst uns durch Weitherzigkeit und das Aushalten der Andersartigkeit von Menschen, auch wenn wir anderer Meinung sind, ihnen Liebe begegnen und ihnen den Respekt geben, der ihnen als Menschen und auch als Kinder Gottes gebührt. Und ich lade dich ein, dass du Jesus in deine Dunkelheit hineinlässt, denn er hat eine Lösung. Wenn du abhängig bist von Pornografie, dann lass ihn hinein. Er kann dich erlösen. Ich habe selbst erlebt, was passiert, wenn Gott plötzlich hineinkommt und Freiheit erspricht. Wenn es andere Sünden gibt, wie Geiz, Missgunst, Neid, schlechtes Denken über andere, lass Jesus hinein und denk nicht nur, wenn ich das und das mache, dann kriege ich das schon hin. Tue Buße. Lass neue Wege hinein. Lebe aus dieser Kraft. Und ich schließe mit dem Punkt, was es bedeutet, nicht nur eine Lösung zu haben, sondern dass wir den Advent im Licht seiner Ankunft feiern. Ich wünsche euch, dass ihr euch über dieses Licht freut. Dass ihr nicht so sehr bedrückt seid von der Dunkelheit, die momentan herrscht, sondern dass ihr aus diesem Licht heraus lebt und euch darüber freut, dass er angekommen ist. Es ist schon da. Es ist noch nicht vollendet, aber es ist schon da. Ich wünsche euch, dass ihr euch freut über dieses Weihnachten. Nicht so sehr darüber nachdenkt, was ihr alles nicht dürft, sondern freut euch darüber, was er euch gegeben hat. Dass sein Licht da ist, dass die Lösung für diese Welt da ist. Dass er euch Anteil geben lassen will an sich und an seinem sanften Joch. Dass er euch befreit hat. Und dann am Ende, ich finde es so schön, wie diese Passage endet. Der Herr Zebaoth bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Ich wünsche dir, dass du Freude hast in dieser Weihnachtszeit. An dieser leidenschaftlichen Liebe, die Gottes Handeln hier motiviert. Dass er ankommen will in deine Dunkelheit hinein. Und dass du dich jetzt schon freuen kannst, auch wenn du noch nicht vollkommen bist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir denken, es ist ja noch nicht vollkommen. Darum kann ich mich ja noch nicht so richtig freuen. Das ist, glaube ich, ein sehr stark deutsches Problem, weil wir sehr detailverliebt sind. Und wenn es noch nicht fertig ist, ja, worüber soll ich mich denn da freuen? Ist ja noch nicht fertig. Geht ihr so mit euren Kindern um? Wenn sie erste Schritte gemacht haben, habt ihr dann auch gesagt, oh nee, 1000 Meter Lauf schaffst du noch nicht. Bist ja noch nicht fertig. Oh, Fahrradfahren. Ja, warte mal, du kannst ja noch nicht mal Auto fahren. Oder wenn ihr etwas backt jetzt im Advent und ihr die Plätzchen riecht, die sind noch nicht fertig. Aber ihr freut euch doch schon auf die Plätzchen, die da im Ofen sind, oder? Eine Vorfreude auf etwas, was noch nicht fertig ist, aber schon da ist. Genau das will der Advent in uns wecken, dass wir über das uns freuen, was schon da ist. Und aus dieser Freude heraus Kraft gewinnen, auf das hinzuarbeiten, was noch nicht da ist, damit sein Reich immer mehr Realität wird. Paulus schreibt es an die Thessalonicher: Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkeln, denn er ist angekommen. Liebe Gemeinde, ihr müsst nicht mehr im Dunkeln leben. Wir müssen nicht mehr im Dunkeln leben. Das Licht der Welt ist uns erschienen. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht oder der Dunkelheit. Paulus entfaltet das noch und dann kommt er zum abschließenden Fazit. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir seinem Strafgericht verfallen, sondern dazu, dass wir gerettet werden. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind oder schon entschlafen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es jetzt schon tut. Das ist das Fazit. Das Licht ist da. Lasst uns so leben, als ob das Licht schon da wäre. Und die, die vergessen haben, dass das Licht da ist, macht ihnen Mut. Vielleicht wäre mal so eine Adventstradition für euch, eine Vorbereitung, dass wir das umsetzen. Ruft doch mal durch die Gemeindeliste hindurch an und erinnert irgendwelche Geschwister hier, vielleicht auch Verwandte, ruft sie an und sagt, du, ich wollte einfach einen schönen Advent wünschen und dir sagen, hey, ich bete für dich. Und frag mal, wo ist denn Dunkelheit? Und sagt, hey, Gottes Licht ist da. Es gibt Hoffnung. Es gibt Mut. Nicht aus uns heraus, sondern weil Gott die Lösung geschenkt hat. Ich wünsche dir, dass du dieses Licht in dieser Adventszeit erlebst. Ich merke, ich brauche es. Ich brauche es so dringend. Diese Welt braucht es so dringend, dass die Gemeinde nicht mehr in dieser Dunkelheit festhängt, sondern das Licht, was Jesus geschenkt hat, ausstrahlt. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für diese Worte der Hoffnung. Und danke, dass du so deutlich bist und auch die Dunkelheit in unserem Leben ansprichst, ohne uns zu verdammen, sondern dass du die Lösung dafür geschenkt hast in deinem Sohn. Hilf uns, dass wir aus dem Bewusstsein deiner Gegenwart, dass du schon angekommen bist und etwas aufgebaut hast, leben. Schenk du uns Mut und Kraft dazu, so zu leben. Zeige du uns, wo wir umkehren müssen, dir unsere Dunkelheit bringen müssen, damit du mit deinem Licht dort hineinkommst. Zeig uns die Bereiche, wo wir Buße tun müssen, neue Wege gehen müssen. Und hilf, dass dein Licht durch uns hindurch scheint in diese dunkle Welt. Wir ehren dich, unseren Erlöser. Wir danken dir für deine leidenschaftliche Liebe und bitten dich, dass wir sie erfahren in dieser Zeit, in der du ankommst. Amen.